Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Musikerin Uli Meier alias die Meierin.
Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast.
Mit mir, Miriam Labus. Ulrike Maria Meier, besser bekannt als die Meierin, ist Singer-Songwriterin und sieht ihre Musik im Dialektpop zu Hause. Eine Hommage an ihr Zuhause ist der Song Daheim, einer ihrer vielen Hitsingles, mit der sie auf gefühlvolle Weise zeigt, wie sehr ihre Heimat sie erdet. Zwischen Himmel und Erden heißt das Lied, mit dem sie ihren Ehemann bei der Hochzeit überrascht und mit dem sie kurz darauf ihre Solokarriere startet. Erwartet hat sie zu diesem Zeitpunkt nicht, mit ihrem Debütalbum Sternschnuppen einen Amadeus Music Award abzuräumen. Aufzuräumen mit Ängsten und alten Mustern ihrer Klientinnen hat sie sich als Psychologin zum Ziel gesetzt. Aufgesetzt fühlt sich ihre rebellische Phase als Punk an, die deshalb auch nur von kurzer Dauer ist. Rauer ist manchmal der Wind, der in der Musikbranche entgegenweht. Weshalb sie dem potenziellen Druck eines Plattenvertrags entgeht und ihr eigenes Label entsteht, weil sie sich selbst am besten versteht. Übernimmt sie auch ihr Management und hält die Zügel gerne fest selbst in der Hand. Wie sie damit umgeht, wenn ihr die Zügel drohen aus der Hand zu rutschen und wann sie sie ganz bewusst auch manchmal abgeben möchte. All das und noch sehr viel mehr erfahren wir heute von der Meierin.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein.
Und ich freue mich auch, dass du da bist. Wir starten mit der schönen Seite des Lebens, mit der Butterseite. Und ich habe jetzt auch gerade in der Anmoderation gesagt, du hältst die Zügel schon gerne selbst in der Hand. Manchmal ist es aber auch schön, sie abzugeben. Was braucht es denn, dass du dich fallen lassen kannst und die Zügel auch mal abgibst?
Ja, ich halte es wirklich sehr gern selber in der Hand. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich sehr lang brauche, um gerade im beruflichen Sektor Vertrauen zu finden. Also ich brauche ganz viel Vertrauen und ich brauche das Gefühl, dass der andere oder die andere, die bei mir im Team an Bord ist, einfach mich lesen kann und auch meine Intention versteht und auch meinen Traum und meine Vision versteht. Und wenn das nicht der Fall ist und wenn mir auch so ein bisschen so die spirituelle Connection fehlt, dann fällt es mir irrsinnig schwer zu vertrauen. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich auch aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre im österreichischen Musikbusiness einfach irgendwann gesagt habe, es ist einfach viel besser für mich und meine seelische Gesundheit und auch für mein Business, wenn ich vielleicht, wie soll ich das jetzt formulieren, die große Karriere beziehungsweise dieses potenziell durch die Decke gehen, vielleicht fast schon hinten anstelle, weil man einfach Familie, seelische Gesundheit, mein seelischer Frieden auch dieser mentale Frieden wichtiger ist als einfach das große Geld, die große Karriere. Mhm.
Du hast jetzt ganz vieles erwähnt, auch so Traum und Vision und Spiritualität. Was ist denn zum Beispiel für dich Spiritualität und inwiefern zieht die in deinen Alltag ein?
Spiritualität ist unglaublich wichtig für mich, ist einer meiner höchsten Werte, neben Liebe und Freiheit. Mhm. Das bedeutet für mich diese Connection mit einer Kraft, die es gibt, die da noch da ist, an die ich ganz fest glaube. Also ich glaube, dass es eine göttliche Kraft gibt und eine spirituelle Kraft, nenn es jetzt Gott oder Universum oder wie auch immer, die dich leitet. Ich glaube aber auch, dass es diese Komponente gibt, selber aktiv zu sein und selber zu manifestieren und selber Visionen zu haben. Aber diese Kombination aus dieser göttlichen Kraft und dieser eigenen Kraft, sage ich jetzt einmal, die in Kombination ist für mich das Leben. Und ohne spirituellen Zugang würde mir was fehlen. Mhm. Und ganz wichtig für mich ist es aber auch zu betonen, Spiritualität ist erst für mich persönlich ehrlich, wenn sie auf die Erde gebracht wird. Es gibt so viele Menschen, die sich flüchten in Licht und Liebe und die für, sage ich jetzt mal, jeden Blödsinn, den selber bauen, irgendeine Licht- und Liebe-Erklärung dann haben. Und es waren dann irgendwelche, weiß ich nicht, was schuld. Für mich ist Spiritualität wirklich gelebte Spiritualität, eine Spiritualität, die auf der Erde stattfindet, eine Spiritualität, die im Zwischenmenschlichen stattfindet. es bringt nichts, 1000 Selbsterfahrungsseminare zu besuchen und ich habe das alles hinter mir, wenn ich dann im Alltag von Geiz, Gier, was weiß ich, was allem übermannt werde. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, die große Challenge des Lebens, auf die ich mich tagtäglich gern einlasse.
Mhm. Wie kommt da jetzt dann der Geiz und das irgendwie mit der Spiritualität oder der Widerspruch? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Was meinst du?
Ich glaube, es ist ganz... Also es ist eine rein menschliche oder eine ganz normale Sache, dass wir hier auf der Erde sehr oft ins Ego kippen. Mhm. In dieses, wer hat mehr wie ich oder gibt es da irgendwen, der erfolgreicher ist oder auch in einem Musikbusiness gibt es sehr viel Vergleich. Du wirst auch sehr viel verglichen. Warum ist der oder die höher in den Charts, hat mehr CDs verkauft, spielt mehr Konzerte. Also es kommt einfach... wenn du als Mensch auf dieser Erde herumrennst, sehr schnell einmal das Ego hervor. Und das Spirituelle oder die spirituelle Komponente bedeutet ja in Wahrheit, diesem Ego so ein bisschen die Luft aus den Zügeln zu nehmen, aus den Flügeln zu nehmen und zu sagen, na, es geht aber schon um Liebe und um Fülle und es ist genug für alle da und keiner nimmt irgendwem was weg.
Mhm. Und dieses Erden auch, dieses Gefühl der Erden in dem, was du tust und wie du es tust.
Absolut. Das ist, und es geht, hat auch der Jesus schon gesagt, es geht darum, die Liebe auf die Erde zu bringen und Liebe zu leben. Und das ist auch meine Botschaft, die ich sowohl in der Musik als auch in meiner Praxis als Psychologin habe. Lebe dein Potenzial, entdecke deine vergessenen Träume wieder und glaub an dich und geh deinen Weg in der Liebe, also geh den Weg der Liebe und nicht den Weg der Angst.
Mhm. Was sind deine Träume, deine vielleicht vergessenen Träume?
Ich war jetzt im Urlaub auf Sardinien und da war sehr viel Zeit, über meine vielleicht sogar vergessenen Träume nachzudenken. Und ich habe jahrelang gedacht, dass oder habe mich eigentlich auf einen einzigen Traum fokussiert, auf die Musik und aufs Musikmachen und bin dann draufgekommen, dass es so viel mehr gibt, was mich glücklich macht. Und das war das totale Aha-Erlebnis. Mhm. Ich liebe es zu reiten. Ich würde irrsinnig gerne, und das habe ich jahrelang vergessen, auf Island einen Trip machen und dort reiten gehen. So einer der vergessenen Träume zum Beispiel. Ich würde urgern mal nach Marrakesch. Mhm. Es geht aber auch um ganz andere Sachen wie, ja, ich glaube, ich würde gerne mal ein Kinderbuch schreiben.
Aha, wie wird das heißen?
Das verrate ich noch nicht. Aber es gibt eine Idee im Kopf. Ja. Mhm. Ich würde total gern, ich habe letztes Jahr ich habe so eine WhatsApp-Broadcast-Gruppe für starke Fans. Mhm. Und da habe ich letztes Jahr eine 7-Tage-Liebe-Challenge gemacht. Also so 7 Tage Liebe in dein Leben bringen. Und ich würde irrsinnig gerne aus dem, was ich damals in der Broadcast-Gruppe geschrieben habe, würde ich irrsinnig gerne ein Handbook machen, damit das einfach auch mehr Leute erreicht. Also es gibt sehr viele Ideen und kreative Ideen in meinem Kopf und braucht natürlich sehr viel Zeit und Tatkraft, das umzusetzen.
In einem deiner Videos, in deinen Musikvideos, da hakst du auch wirklich so eine Bucketlist wie ein bisschen ab. Ja?
Ja.
Also das heißt, du kommst dann auch ins Tun. Das ist nicht ein Träumen, sondern Träumen, ja, das kommt auf und dann gehst du es aber auch an. Also eine
Voll.
Macherin auch.
Voll, ich liebe den Begriff Bucketlist und vermittle das auch meinen 2 Töchtern sehr gern. Und ich finde es immer spannend, weil Träumen ist total wichtig, wenn wir aber diese Träume nicht auf die Erde holen und auch formulieren und auch aufschreiben und vielleicht ein Vision Board machen oder irgendwie greifbar machen. Und dann ist es natürlich irrsinnig schwer, ins Tun zu kommen. Mhm. Wenn ich mir aber eine Liste mache und da einfach hin und wieder drauf schaue und überlege, was will ich denn eigentlich? Im Urlaub ist man ja auch so, was wollen wir morgen erleben? Gehen wir Banane fahren, also ist das am Strand oder wollen wir reiten gehen oder wollen wir wandern gehen oder segeln? Da ist man ja auch so voller kindlichem Tatendrang. Mhm. Und im Alltag vergisst man das einfach auch. Aber was ist, wenn ich auf meine Bucketlist zum Beispiel schreibe, ich will einmal einen Pina Colada in der Hermannsstrandbar in Wien trinken. Mhm. Ist ja wurscht. Mhm. Das ist ja nicht einmal schwer umzusetzen. Das ist ja was ganz was Leichtes. Mhm. Oder ich will auf ein Coldplay-Konzert gehen oder wie auch immer. Wenn ich das aber irgendwo verschriftliche, dann hat das von Grund auf eine andere Dynamik, die ins System kommt und ist viel näher schon an der Realität, als wenn ich mal halt hin und wieder das irgendwie in meinen Gedanken so.
Das heißt, du schreibst auch sehr viel?
Ja. Ja, bin jetzt niemand, der Tagebuch schreibt oder irgendwelche guten Morgenzeilen oder so, das nicht. Früher habe ich immer ein Büchlein mit mir herumgeführt und wenn ich in der U-Bahn gesessen bin oder in der Straßenbahn oder irgendwo auf ihn gewartet habe, habe ich Gedanken da reingeschrieben. Und jetzt sind es halt die Handy-Notizen. Ist ein bisschen unromantisch, aber ja.
Modern halt, ja. Digital. Du hast die 7-Tage-Liebe-Challenge erwähnt. Kannst du uns zwei Punkte, was waren da so zum Beispiel zwei Tage mit?
Also das hat so ausgeschaut, jeder Tag war quasi ein Aspekt von Liebe. Und Tag 1 war halt die Liebe zur Selbstliebe. Mhm. Und dann war immer eine Reflexionsübung und eine aktive Übung. Also da waren dann Fragen, die man halt beantworten soll und dann dieses, komm jetzt in die Aktivität und mach das und das und das. Und der zweite, einer der Tage war, was war noch Liebe, ich müsste jetzt in der WhatsApp-Gruppe nachschauen, Liebe zur Natur war zum Beispiel auch. Oder ich habe es jetzt gar nicht im Kopf.
Und sich dessen bewusst zu werden an dem Tag, ganz gezielt den Fokus dann darauf zu legen, auf die Selbstliebe.
Genau, und es war dann zum Beispiel an irgendeinem Tag war eine Übung, die Tagesübung, mach einem wildfremden Menschen auf der Straße, dem du begegnest, beim Einkaufen oder irgendwo ein Kompliment. Mhm. Zum Beispiel sowas. Mhm. Das ist halt total einfach und jeder andere denkt sich, ja, was braucht man der Psychologin sein, um so eine Übung wie im anderen aufzugehen? Nein, muss man ja nicht sein. Es geht nur darum, andere Menschen daran zu erinnern und das ist so ein bisschen, sehe ich so ein bisschen als meine Mission, daran zu erinnern, dass es wirklich ganz, ganz leicht ist, Liebe zu leben und es braucht nicht viel, es braucht ein Lächeln. Mhm. Dann gebe ich zum Beispiel mal wem mehr Trinkgeld oder sag, ich habe letztens zum Beispiel gestern in einem Geschäft der Verkäuferin gesagt, es ist so schön in einem Geschäft einkaufen zu gehen, wo die Verkäufer so unglaublich freundlich sind wie hier. Mhm. Und die hat sich so gefreut und hat gesagt, boah, cool, dass gerade mein Chef dort hinten steht und das auch hört. Also es ist so einfach.
Wertschätzung einfach. Was ist,
Wertschätzung.
Was ist das schönste Kompliment, an das du dich jetzt spontan erinnerst und von wem?
Boah.
Das du bekommen hast.
Boah, das ist eine richtig, richtig gute Frage.
Oder hör mal mit den Superlativen, was auch immer, ein sehr schönes Kompliment, das hängen geblieben ist.
Ich glaube, dass mein Strahlen andere Leute ansteckt. Mhm. Und dass, wenn ich in meiner Kraft bin, ich andere Leute mitreißen kann. Und das, ja, die schönsten Komplimente für mich sind, wenn es eben in diese Richtung geht, dass ich so diese Liebe vermittle auch. Weil mir das halt einfach auch wirklich so ein Herzensanliegen ist.
Mhm. Und die Selbstliebe, was liebst du an dir?
Ich lieb an mir diesen chaotischen Haufen an magischem Denken und Kreativität, aber eben auch oft Chaos. Also ich bezeichne mich immer als chaotische Perfektionistin und mache mich selber wahnsinnig damit oft, ja, mit meiner eigenen Unordnung oft, ja, oder mit meinem Chaos im Kopf. Aber ich finde das auch irgendwie total cool und da gibt es einen Spruch, der heißt, du brauchst das Chaos nur lang genug schütteln und dann kommt ein Wunder raus. Und das ist irgendwie, kommt mir vor, ist das bei mir andauernd so der Fall. So, ja.
Das werde ich mir merken. Und ich finde es sehr schön, dass du jetzt sagst, du liebst dein Chaos in dem Kopf, weil mich nervt mein Chaos im Kopf. Mhm. Und ich bin ein sehr kreativer Mensch und da kommt dann manchmal halt so dieses Chaos auch mit. Ja. Mhm. Und ich habe ganz lang dagegen angekämpft. Mhm. Und weil ich auch, es mir im Weg gestanden ist, weil ich, und das passiert mir auch beim Podcast teilweise, dass ich so viele Dinge im Kopf habe und so viele Fragen gleichzeitig im Kopf habe und dann kommt es nicht strukturiert raus. Und dann das Gegenüber kennt sich manchmal nicht aus. Noch bei Prüfungen teilweise haben schon die Professoren zu mir gesagt, ich merke, sie haben gelernt, aber sie bringen es nicht strukturiert raus oder so. Und das war ich so genervt davon. Und das finde ich gerade urschön, dass du sagst, du magst das und du liebst das an dir.
Also es ist ja so, dass Kreativität und kreativer Output und Schöpferkraft braucht ja das Chaos. Ich könnte mir nicht vorstellen, ein Monk zu sein, bin ich halt definitiv nicht, ja, und dann noch Kreativität leben zu können. Also ich brauche dieses Chaos. Wenn jemand ein Bild malt, hat er die Farben wahrscheinlich auch nicht genau millimetergenau nebeneinander stehen und nach Reihe und Glied sortiert. Da ist einfach einmal Chaos, ja. Das Spannende ist, dass ich switchen kann. je nachdem, in welcher Mood ich gerade bin und wie wichtig mir die Sachen auch sind. Ja. Also ich kann schon auch unfassbar strukturiert sein. Und was man mir zum Beispiel in meiner Tätigkeit als Psychologin und Lebens- und Sozialberaterin und Coach nachsagt, ist, dass ich sehr, sehr klar Dinge analysieren kann und auf den Punkt bringen kann. Da habe ich zum Beispiel gar kein Chaos im Kopf. Gestern hat mich eine Klientin gefragt, wie machst du das, dass du da jetzt sitzt und mir diese Fragen stellst, was geht da in deinem Kopf vor, wenn du da in deiner Rolle als Psychologin sitzt? Und ich sage so, da geht gar nichts in meinem Kopf vor. Also ich sitze da und bin total neutral und fokussiert auf dich und es kommt genau das in dem Moment raus, was rauskommen soll. Aber ich bin da so klar und so überhaupt nicht in diesem, ungeordneten Zustand, in dem ich vielleicht sonst bin, ja.
Und gerade zum richtigen Zeitpunkt, dann ist es ja perfekt, weil gerade in der Musik, in der Kunst, wie du sagst, ist das kreative Chaos sogar gewünscht, um das.
Genau.
Und gerade aber in der Psychologie oder wenn es darum geht, einer Klientin, einem Klienten zu helfen, zu unterstützen, ist halt aber dann die Struktur auch gut.
Ja, und auch selbst in der Musikbranche, ja, wenn ich jetzt meine Buchhaltung mache oder wenn ich einen Deal mit wem vereinbar, wenn ich eine Booking-Anfrage habe, da brauche ich ja auch diese Klarheit. Da fällt es mir aber oftmals viel schwerer, in diesen Business-Mode zu switchen, wie zum Beispiel in meiner anderen Berufung. Also es ist im Musikbusiness, diese zwei Rollen zu vereinen, ist schon heftig, sage ich jetzt einmal. Und jeder rät mir andauernd, das höre ich andauernd, du brauchst ein Management, das muss ja für dich machen und so. Ich denke mir immer, ja eh, wäre eh super, aber dann brauche ich halt auch wen, dem ich vertraue und der meine Karriere auf ein höheres Niveau heben kann mit seinen Fähigkeiten, als es eh schon ist. Und das ist wiederum eine riesen Challenge, weil finde mal so jemanden in einem kleinen Land wie Österreich.
Andererseits, gibt es diesen Menschen jetzt grundsätzlich, weiß ich jetzt nicht genau auf diesen Punkt, aber gibt es ja Menschen und manchmal braucht es das Vertrauen, dass wir so jemanden finden, ganz egal in welcher, weißt du, das Vertrauen, dass es diesen Menschen gibt.
Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst.
Also das ist, weil wenn du, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, klingt es fast so, als würdest du halt sagen, ich will es eigentlich gar nicht.
Und ich glaube, ich stehe mir da auch wirklich selber im Weg, ja, weil ich halt meine Spielregeln so gern selber mache. Und wenn ich heute sage, dass ich morgen eine Woche auf Urlaub fahre, dann kann ich in meinem Leben alles so umschachteln, ohne dass irgendwer angefressen auf mich ist, dass ich eine Woche auf Urlaub fahren kann. Und ich genieße diese Freiheit so sehr und diese Möglichkeit, niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen. Ja. Und natürlich, je größer ein Team ist und je mehr Menschen an Bord sind und auch, ja, denen ich eine Verantwortung auch gegenüber habe, ja, umso schwieriger wird es. Und die Frage ist, ob ich diese Schwere oder diese Schwierigkeiten dann haben will oder ob ich nicht sage, ich lebe total gut und total schön, ich liebe mein Leben, ich liebe alles, was ich mache. Und ja, warum irgendwas dran ändern?
Genau, das ist der Punkt. Es wirkt so, als würdest du gar nicht, das ist eine andere Frage, diesen Menschen gäbe es, ziemlich sicher, aber du willst ihn halt gar nicht finden jetzt gerade. Ja.
Ja, da gibt es auch diese Geschichte, kennst du diese Anekdote vom Fischer und ein Businessman kommt zu diesem Fischer in diesem Urlaubsort und der Fischer liegt auf seinem Boot und schlaft und hält ein Mittagsschläfchen und dieser Businessmensch fängt mit ihm zum Reden an und sagt, ja schau her mal und du könntest ja mehr Boote und mehr Fische und der Fischer sagt halt, ja könnte ich und ja, könnte ich schon. Und dann sagt dieser Businessman wieder, und dann hättest du ein reiches Unternehmen und dann könntest du, dann hättest du die Zeit, dass du dann liegst und den Mittagsschlaferl machst. Und dann sagt der Fischer drauf, ja, das kann ich ja jetzt auch schon. Also es stellt sich ja immer die Frage, auch im Karrierekontext, was ist das Ziel, was ist erstrebenswert, worum geht's? Will man auf jedem Titelblatt sein? Will man einfach seine Message anbringen? Wie viele Menschen will man ansprechen? Will man auf der Straße erkannt werden oder nicht? Das ist ja alles, also was ist Glück und was ist Erfolg? Ich fühle mich dermaßen erfolgreich in meinem Leben, weil ich diese Freiheiten habe, mein Leben so zu gestalten und zum Beispiel jetzt bei dir sitze und diesen Podcast aufnehme.
Ist urschön, ich genieße es auch gerade sehr. Und das ist, es klingt doch alles total authentisch, wie du es gerade sagst. Und deshalb fällt es mir an der Stelle schwer, aber wir tun es jetzt trotzdem, die Seite zu wechseln und doch auch so ein bisschen auf die Schattenseiten zu schauen, weil die gehören ja auch immer dazu. Ja?
Natürlich.
Und was ist es, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ja, du bist total im Reinen und möchtest das nicht, aber gibt es da Momente, wo du schon haderst und wo du denkst, das wäre aber schon auch schön.
Zeit, die Seite zu wechseln.
Ja, das sind vor allem Momente, wo dann das Außen ins Spiel kommt.
Aha.
Also wenn ich voll bei mir bin und in meiner Kraft und in meiner Mitte, dann bin ich total im Reinen mit allem.
Mhm.
Und das finde ich voll schön, dass das möglich ist. Wenn das Außen ins Spiel kommt und dann so, ja, so Meinungen um die Ecke kommen wie, so viel wie du reinsteckst in die Musik, müsst aber mehr rausschauen. So viel Energie, wie du investierst, da müsstest du ja jedes Wochenende Konzert spielen. Oder warum verkaufst du nur 150 Tickets bei einem Konzert, wo der Veranstalter unfähig war, Werbung zu machen und nicht 300? Es ist immer dieser Connex mit der Außenwelt, die dann meint, mein Leben bewerten zu müssen oder meine Karriere bewerten zu müssen, vor allem als Musikerin. Weil als Psychologin bin ich total safe. Das ist irgendwie ganz schräg. Also meine Praxis, das ist wie wenn da eine Friedensglocke drüber hängen wird. Da gab es das noch nie. Das ist wirklich ganz schräg, dass da irgendwelche Meinungen im Außen kommen, die meine Arbeit bewerten oder meine Tätigkeit als Psychologin, kommt nichts. Da mache ich auch keine Werbung, das rennt alles über Mundpropaganda. Da empfiehlt der eine mich weiter und dann kommt die andere und sagt, vor 3 Jahren war der und der bei dir und du hast ihm binnen 2 Sitzungen so geholfen, bitte so, ja.
Mhm.
Oder kommt dann die Tochter von der Mutter. Also das ist wirklich Perpetuum mobile Style.
Mhm.
Und wenn ich sage, ich will 5 Klienten die Woche haben, kommen 5. Und wenn ich sage, ich will 10 oder 20, tauchen die auch irgendwie auf, ja.
Mhm.
Und in der Musik ist es wirklich die Bewertung im Außen, die das Ganze wirklich teilweise unlustig macht und auch zerstört. Wirklich zerstört auch. Und dieser Vergleich, du bist halt in dieser Instagram-Bubble unterwegs auch oft und in dieser Social-Media-Bubble und hast konsequent das Gefühl, die anderen haben mehr Follower oder kriegen mehr Follower dazu oder haben mehr Likes oder mehr Klicks oder spielen mehr Konzerte, haben mehr Auftritte, tanzen mit dem Hintern auf mehr Kirtagen. Dieser Vergleich ist für mich das Zerstörerischste am ganzen Business.
Das heißt, du vergleichst dich auch?
Ja. Also das ist schon was, das ist eine große Schwäche von mir, dass ich, wenn ich, das passiert aber nur, wenn ich es sehe. Also wenn ich in der Social Media Bubble unterwegs bin. Weil man natürlich anderen folgt und schaut, was sonst so in Österreich los und so. Und man denkt sich dann halt, okay, warum spielt jetzt derjenige auf dem Festival und warum ich nicht? Gleichzeitig hockt man aber gerade im Urlaub auf Sardinien und hätte gar nicht spielen können.
Und auch wollen vielleicht.
Und hätte auch gar nicht wollen eigentlich, weil man eh nicht dorthin passt von seiner Message.
Mhm.
Und trotzdem, das ist ja so auf mentaler Ebene betrachtet so dämlich, ja, weil wir in diesem Vergleich fast schon getrieben werden in dieser Social-Media-Welt.
Mhm.
Und gleichzeitig poste ich aber dann aus dem Urlaub wahrscheinlich die schönsten Urlaubsbilder und kann mir gut vorstellen, dass irgendwer anderer daheim sitzt und sich denkt, jetzt ist die seit 3 Wochen auf Urlaub und immer noch nicht daheim. Also was ist mit der?
Mhm.
Weil 2 Wochen auf Urlaub sein ist ja für alle noch in Ordnung, das ist ja alles noch im Rahmen, aber 4,5 Wochen, das ist schon puh.
Mhm.
Das ist in der Gesellschaft nicht unbedingt sehr sympathisch.
Mhm. Das ist definitiv der Punkt, ja, dieses Vergleich. Und ist das vielleicht auch der Grund, warum halt gerade in der Psychologie oder bei dir als Psychologin du da diese Vergleiche gar nicht selber so machst? Weil da vergleichst du dich mit anderen Psychologinnen.
Nein, überhaupt nicht.
Das ist der Punkt wahrscheinlich,
nicht.
Oder?
Ja,
warum auch das reingespielt,
ja,
kommt.
Absolut.
Und die Wahrnehmung vielleicht auch, weißt
du? Absolut. Bin ich voll bei dir. Das ist sicher eine Spiegelgeschichte.
Genau.
Weil ich vergleiche mich als Psychologin null mit anderen, weil ich auch der Meinung bin, dass man meine Arbeit gar nicht vergleichen kann, weil da aus so vielen unterschiedlichen Richtungen Einflüsse kommen und meine Werkzeuge als Psychologin sind so weit gestreut, ja, das ist nicht vergleichbar.
Und ja, aber die Musik doch auch, das bist doch auch voll du. Und das
Aber ja, ich glaube, es hängt sehr viel damit zusammen, dass ich in meiner Praxis vorwiegend mit Einzelpersonen arbeite.
Mhm.
Und da geht es um, das ist ein ganz ein anderer Rahmen, weil das Feedback kommt ganz direkt. Ich spüre augenblicklich, ob dem Menschen auch diese Beratung jetzt auch hilft oder ob, die, ob derjenige auch berührt ist. Also du kriegst ja komplett direktes Feedback, was von Herz zu Herz geht und du spürst ja augenblicklich was. Und es ist ein Energieaustausch, der immer fair ist. Weißt du, es ist so fair.
Mhm.
Und Musik ist einfach nicht fair. Ich produziere 3 Alben, von denen kostet eines 50.000 Euro ungefähr umgerechnet, weil ich meine Leute fair zahle, weil ich Videos mache, weil ich PR zahle und so weiter. Und ich lade meine Songs auf Spotify und kriege für ein Spotify Airplay 0,00 irgendwas Cent. Musik ist nicht fair. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt und auch eine Schattenseite. Ja, ich glaube, Gerechtigkeit, ich habe von meinem Papa so diesen Gerechtigkeitssinn geerbt und Gerechtigkeit ist ganz wichtig für mich, also gefühlte Gerechtigkeit. Und ich habe oftmals das Gefühl, dass die in der Musikbranche, dass es ganz, ganz, ganz verschoben ist, auch was Männer und Frauen betrifft.
Mhm.
Also ein männlicher Act, der im Dialekt singt, läuft unter Pop-Rock und ein weiblicher Act, der im Dialekt singt, muss andauernd mit dieser Schlagerkeule umgehen und mit diesem, ja, in Schubladen gesteckt werden, in die sie einfach nicht reingehört. Und es ist einfach fucking ungerecht.
Das mit der Schlagerkeule klingt aber jetzt auch wertend, als würdest du den Schlager abwerten.
Ja, mache ich zum Teil auch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass einfach allgemein so viel Abwertung erfährt, dass man, sobald man diesen Stempelschlager hat, einfach in bestimmte Sachen gar nicht mehr reinkommt.
Mhm.
Und deswegen ist es notgedrungen, braucht es notgedrungen eine Abgrenzung, weil es einfach Türen verschließt. Und Türen öffnen wird, die ich aber nicht will. Ja? Also ich bin Singer-Songwriterin, ich schreibe meine Songs selber, ich kaufe keine Songs ein. Das ist halt alles ein ganz anderes Musikmachen. Und der Schlager bringt halt imagemäßig auch Glaubenssätze rein, die ich halt einfach auch nicht bin.
Was zum Beispiel?
Ja, auch so dieses, kauf die Songs ein oder es ist einfach oberflächlich.
Mhm.
Also diese Oberflächlichkeit ist es, glaube ich, ja. Und dadurch, dass in meiner Musik so viele psychologische Botschaften versteckt sind und so viele zwischen den Zeilen Messages, finde ich es immer irrsinnig schade, wenn dann genau diese Betitelung meine Musik in ein oberflächliches Eck drängt, wo ich es aber nicht sehe.
Mhm.
Andererseits könnte man wiederum sagen, das kann da ja wurscht sein, welche Schublade, hauptsache die Leute hören deine Musik. Da bin ich aber leider noch nicht so weit. Also das ist, ja.
Wie geht's dir damit, dass du, wenn du eben deine Texte selber schreibst und total viel von dir preisgibst, dich auch teilweise verletzlich zeigst natürlich, weil dann fühlt man es auch und dann fühlen wir es als Zuhörer und Zuhörerinnen halt auch, dass du dich verletzlich zeigst, vor allen nämlich.
Mhm.
Nicht nur vor deinen Fans und vor deiner Familie und Freunden, die dich halt lieb haben, sondern auch die, die dann vielleicht kritisch sind. Wie gehst du damit um? Wie fühlst du dich da?
Das ist mir in der Musik eigentlich egal, weil man kann sich so ein bisschen hinter einem Song verstecken. Also es ist trotzdem noch Kunst. Und ich schreibe meine Songs so, dass ich, da gibt es immer so ein Grundgefühl oder eine Grundgeschichte. Aber ich kann zum Beispiel einen Song schreiben über das Vermissen, der sich für wen anderen anfühlt wie eine Trennungssituation oder eine Mega-Streitsituation. Aber eigentlich habe ich einfach nur einen Abend meinen Mann vermisst, weil er nicht da war. Ja? Das heißt, Musik ist ja immer Interpretationssache. Und jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und fühlt ja seine eigenen Dinge in den Songs. Was ich allerdings nie machen würde, ist, oder wo ich einen Respekt davor habe, sagen wir so, ist mit meinen eigenen Verletzlichkeiten auf Social Media hausieren zu gehen, um jetzt mehr Klicks zu haben oder dieses bewusste Weinen vor der Kamera. Ja, also dieses schaut's her, ich weine gerade vor der Kamera, weil mir geht's auch manchmal nicht gut. Ja. Also da habe ich wirklich ein Problem damit, weil ich finde, das gehört auch es gehört auch dort nicht hin. Zu mir hat einmal wer gesagt, es hat mich im ersten Moment sehr verletzt, die Leute werden dich irgendwann einmal hassen, weil du immer so positiv bist. Und weil du immer nur quasi so die positive Seite abbildest, auch online. Und ich denke mir, ich habe keine Lust, auf Social Media herumzujammern oder herumzuraunzen. Ich habe auch keine Lust, mich irgendwie in Krisen zu filmen, weil ich meine, what the... Also warum soll ich meine Handykamera aufdrehen, wenn es mir gerade nicht gut geht? Und das, dass es niemandem immer gut geht und dass niemand immer die Sonne aus dem Hintern scheinen hat, ist ja eh klar, ja. Aber warum soll ich die Kamera aufdrehen, wenn ich gerade eine Krise habe und mit einer Kopfattacke im Bett liege und nicht aufstehen will, ja? Und es gibt ja viele Künstler, die diesen Step weitergehen und sagen, sie machen ihre eigenen Depressionen zum Thema oder ihr eigenes Burnout, um andere Leute darauf aufmerksam zu machen und so. Und das finde ich bis zu einem gewissen Grad auch okay und das ist auch eine gewisse Art von Mission. Ich finde aber, das hat auch Grenzen, weil wenn ich das dann verwende als Marketingaufhänger oder als Verkaufsschmäh, das ist für mich dann gerade auch, weil ich Psychologin bin, denke ich mal auch so, ist es wirklich notwendig? So, weiß es nicht, ich habe da einen eigenen Zugang.
Ich finde, es hat beides einfach Berechtigung, ja, dass man so damit umgeht oder so damit umgeht.
Ja.
Die Idee meines Podcasts war schon auch, weil eben diese schönen Messages und guten Dinge, dass da eben auch die andere Seite gibt. Ich finde aber auch und bin voll bei dir, dass es jetzt eben mehr Platz hat, zum Beispiel in einem Podcast oder wo einfach auch die Zeit ist, mehr drüber zu reden.
Ja, voll.
Und es gibt definitiv die Grenze, wo es ist, zu sagen, ja, mir geht es auch nicht immer gut und manchmal tue ich mir leid oder manchmal habe ich Zweifel, was auch immer. Aber es gibt auch die Grenze darüber, es ist irgendwann noch too much information dann. Ja?
Genau das.
Das gehört halt dann wirklich nur dem engsten Umfeld oder vielleicht sogar nur überhaupt sich selbst. Ja?
Deswegen mag ich zum Beispiel Podcasts so gern, weil da gibt es die Chance und den Rahmen, wenn man eine Stunde sich unterhält, genau. Da mag ich es total gern, wenn die Menschen eintauchen in ihre Struggles und in ihre Dinge, die nicht so einfach sind, weil das ist ein Gespräch. Und das liebe ich an Interviews auch so, wenn ich selber auch mal sagen kann, was alles nicht so cool ist. Ja. Aber dieses, weißt du, dieses, die 25-jährige Influencerin, die in ihrer Story einen Heulkrampf mitfilmt, weil sie gerade, weiß ich nicht, ihr Lieblingsjoghurt nicht im Supermarkt gekriegt hat. Ja.
Da sind wir wieder bei der Oberflächlichkeit auch in dem Fall jetzt.
Ja,
ja. Was ich bei der Recherche auch sehr spannend gefunden habe, und das habe ich auch in der Moderation, dieses Rebellen und du hast den Irokesenschnitt gehabt und so. Und korrigier mich, wenn es falsch ist. Was ich rausgehört habe, war, dass du sagst, du wolltest cool sein, cooler sein, als du tatsächlich bist und dadurch so ein bisschen gehadert hast, dass du nicht so bist, wie du gern wärst.
Mhm.
Wie ist das heute? Wie hat sich das verändert?
Ich hatte früher in meinen 20ern eine Band namens Band WG und ich war... Also das hat begonnen, ich habe immer einen Tüllrockerl angehabt und Gummistiefel und die Haare offen. Ich war so dieses Mädel, so dieses Strahle-Grinsekatzen-Mädel. Und irgendwann haben wir einen Bühnencoach uns dazu genommen als Unterstützung, um die Karriere quasi so ein bisschen zu pushen. Und da kam einfach das Feedback, so dieses, ich muss einfach mehr Ecken und Kanten entwickeln und es geht, also die Leute müssen sich an irgendwas reiben können oder ich bin zu lieb. Also es kam, das war nichts, was von mir innen, von innen heraus wieder kam, sondern es kam wieder von außen. So dieses, du bist einfach zu lieb, du grinst zu viel, du bist zu fröhlich, so. Und dann habe ich mir irgendwann einmal spaßhalber die Haare auftubiert und dann habe ich gesagt, ja, so cool und so lebend und irgendwann hörst halt drauf. Nur ganz ehrlich, nach einem halben Jahr lang immer wieder für Auftritte die Haare so aufzutupieren. Also es war wirklich nicht abrasiert, sondern es war immer so tupiert, dass es so ausschaut. Und nach jedem Mal verlierst halt irgendwie ein bisschen Haare, weil das halt auch nicht gesund ist, geht da das halt irgendwann einmal auf den Senkel.
Mhm.
Und dieser Satz, ich bin nicht cool genug, der verfolgt mich irgendwie oder hat mich verfolgt, weil ich mich jahrelang eben auch nicht cool genug gefunden habe. Und lustigerweise bei Meierin kam das dann auch immer wieder. So dieses, du hast halt keine Ecken und Kanten und du bist einfach zu nett und zu lieb und weil ich halt auch zum Beispiel keine politischen Statements abgebe.
Mhm.
Ich sage sehr viel zwischen den Zeilen und das verstehen auch die meisten, die mich länger kennen. Und ich habe auch einen sehr freundlich-rebellischen Zugang zum System und zu Dingen, die uns erzählt werden. Und ich glaube nicht alles, was in den Medien quasi uns verkauft wird. Ich bin sehr kritisch, was Pharmazie betrifft und so weiter. Also ich habe schon meine Zugänge. Aber wenn ich was verstanden habe in den letzten Jahren und so gut wie noch nie wirklich in mir drin abgespeichert habe, ist, ich bin halt einfach lieb. Und ich bin nahbar. Und ich bin, du kannst heute ein Mail schreiben und kannst einen Termin in meiner Praxis ausmachen, auch wenn du der größte Meyerin-Fan bist. Das ist mir wirklich wurscht. Ja. Kommt's vorbei, wenn es Hilfe braucht. Ja. Erfindet halt keine Geschichten, aber ja. Ich bin halt einfach so. Und diesen Frieden zu finden, dass ich einfach nicht cool bin und nicht kühl. Das war ganz wichtig für mich.
Wie ist dir das gelungen?
Indem ich das wirklich eine Zeit lang vermehrt versucht habe.
Also cool diese zu sein, oder was?
Ja, genau. Mhm. Also coole Seite, coole Fotos, ernst schauen, nur irgendwie, ja, coole Stories machen oder irgend sowas, was zu.
Das ist ja auch letztendlich eine Bewertung. Ja,
ja, total.
Cool ist ja, ja auch immer cool, im Auge, ja, des Betrachters.
Absolut, ja. Ja. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass meine Leute nicht mehr da sind. Oder dass die, dass einfach viel weniger kommt von meiner Community auch. Und lustigerweise kriege ich ja irrsinnig viel Feedback von anderen Müttern, dass ich so cool bin und dass ich so eine coole Mama bin und dass meine Kiddies so coole Kids sind und so. Also es ist ja wirklich im Auge des Betrachters. Ich bin die letzten 4 Wochen mit so eingeflochtenen Zopfeln herumgerannt, ja, und habe andauernd gehört, so coole Frisur-Dinge. Ich bin ja eh keine typische Zweifachmama, die, weißt du, dieses klassische Leben führt. Mein Leben ist an sich ja eh schon so cool, dass es wirklich Zeit war, überhaupt auszusteigen aus diesen Bewertungen. Aber du siehst eh, auch wenn ich spreche, diese Worthülsen, die machen natürlich was mit einem. Ja.
Was meinst du? Welche konkret?
Ja, eben dieses Wort cool, also, holt sofort Bewertungen hervor. Ja. Eh in jedem, ja, oder lieb. Du bist sofort in einem Bewertungskomplex, ja. Und mein größtes Ziel, und das war eine Riesenerkenntnis die letzten Wochen, ist, es war irgendwann einmal da, dass wir so viele Erwartungen haben als Menschen. Und ich auch für mich, an mich. Ich renne herum und habe andauernd Erwartungen. Erwartungen, wie ich bin, wie ich sein soll, wie andere Menschen sein sollen, wie sie vielleicht reagieren sollen auf irgendwelche Nachrichten, die ich schreibe, Erwartungen, wie irgendein Bild ankommt auf Social Media, Erwartungen, in welche Richtung es in der Musik geht oder nicht. Also wir sind ja komplett in Erwartungen unterwegs. Die ganze Zeit musst du mal durch den Kopf gehen lassen, was du den ganzen Tag erwartest. Ja? Und es war dann wirklich so dieser Satz da, Erwartungen sind eigentlich die größte Freiheitseinschränkung, die wir uns als Menschen antun können. Weil sobald ich was von mir erwarte oder von meinem Partner oder Freund oder whatever, ja, sobald ich was von irgendjemandem erwarte oder von mir etwas erwartet wird, bin ich komplett unfrei. Und es kann eigentlich nur enttäuscht werden.
Wie schaffst du es loszulassen, gezielt aus diesen Erwartungen auszusteigen?
Na, das muss ich mir noch überlegen, weil die Erkenntnis ist jetzt 2 Wochen alt. Ich weiß doch nicht. Ich glaube, dass Meditation hilft, aber ich bin eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht die große Meditiererin. Vielleicht geht es darum, immer wenn man was erwartet, gleich einmal so ein Stoppschild vorzuschieben im Hirn und zu sagen, nein, raus, hör mal auf, lass mal das Leben geschehen.
Das ist, was meine Mentaltrainerin auch immer wieder sagt, weil ich kenne das genauso, wie du es jetzt geschildert hast, ob das Erwartungen sind oder mein Gedankenkarussell, das sich verselbstständigt und so. Und sie sagt dann auch immer wieder zu mir, erlaub doch auch, dass diese Gedanken da sind, aber kling dich nicht noch tiefer rein und noch weiter die Spirale, noch weiter feuer sie nicht an und steiger dich hysterisch rein, wozu ich leider hin und wieder tendiere, sondern genau wie du es jetzt sagst, ganz bewusst auch die Stoppe. Es darf sein, aber jetzt ist dann noch gut und jetzt stoppen. Immer stoppst du es vielleicht dann auch ein bisschen früher manchmal. Also es gelingt dir, das ist auch Übungssache und eher Konditionierung und so irgendwie. So von heute auf morgen geht
absolut
das vermutlich nicht. Ja, wenn wir,
ja, und ich glaube auch, dass es darum geht, mal diese Erkenntnis wirklich auch selber zu spüren oder sich auch einmal einfach zu beobachten. Wie viel erwarte ich eigentlich? Und einfach mal, es ist in mir selber steckt so ein angenehmes Freiheitsgefühl hoch, allein bei der Vorstellung nichts zu erwarten. Und was die, es wird ja generell in den spirituellen Lehren wird immer gesprochen von Loslassen, Loslassen. Und ich habe mir gedacht, was sollst du mit Loslassen? Wie soll ich loslassen? Mhm. Weißt du, ich da Kontrollfreak, Perfektionist, Chaot, was ich alles bin, ich soll jetzt loslassen? Wie? So. Und ich glaube, dass wirklich mein persönlicher Weg, dieses Loslassen und dieses in den Frieden zu kommen, wirklich der ist, ja, die Erwartungen einfach wegzulassen, beziehungsweise die ein bisschen mehr in den Griff zu kriegen. Ja,
ja. Finde ich gut. Ja. Du bist gut im positiven Manifestieren, kommt aber auch damit, dass du auch manchmal gut bist im negativ Manifestieren. Und ich habe auch herausgefunden, dass du auch so eine bist, die bei irgendwann, wenn mein Kopf weh tut, dann gleich an was Böses denkt oder so.
Ja.
Wie bist du da? Also wie schaffst du es da? Also wie steigerst du dich da rein? Wie können wir das vorstellen?
Naja, ich bin leider ein wirklicher Hypochonder. Und ich habe irgendwann in einem ganz kurzen Reel, in einem Interview von einem, ich weiß nicht mehr, wer das war, ein Schauspieler, der hat gesagt, dass die kreative Energie so eine starke Energie ist und wenn er die nicht auslebt, dann wird sie destruktiv. Und ich habe das total, ich habe mich so in dem wiedergefunden. Ich habe das Gefühl, dass ich einfach irrsinnig viel Fantasie habe und die kann ich natürlich ins Positive kehren und positiv ausleben, indem ich Songs schreibe oder ja, vielleicht irgendwann ein Buch oder indem ich irgendwas mache, was halt positiv kreativ ist. Aber ich habe das Gefühl, wenn das zu kurz kommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Monate keinen Song schreibe oder wenn ich irgendwie aufgrund, weil es halt gerade so ist, wie es ist, einfach weniger Musik mache oder weniger kreativ bin, dann merke ich, dass diese Energie und diese Fantasie trotzdem arbeitet. Und dann kann es halt passieren, dass ich, keine Ahnung, irgendwo einen Knubbel spüre und richtig Panik kriege und richtig Krise und mir in meiner Fantasie die Sachen so zusammenreimen, dass mit Hilfe von Google auch noch ich übermorgen eh schon tot bin.
Dr. Google, ja, das ist ja, super, ja. Eine super Idee. Gehst du dann zum Arzt auch dann?
Oder nein, das Problem ist, dass ich ja keinen Ärzten vertraue oder sehr wenigen Ärzten vertraue. So. Das kommt ja dann auch noch dazu. Das heißt, das ist so ein bisschen sich selbst anfeuerndes Ding. Und ich finde das lustig, weil ich erzähle das manchmal einfach auch meinen Klienten, weil es für mich auch ganz wichtig ist, dass die sehen, dass ich als Psychologin auch nur ein Mensch bin. Ja. Und die fühlen sich dann immer so aufgehoben, wenn ich sage, dass ich selber Ängste habe. Und ich habe einfach ein Thema oder eine Angst vorm Sterben und ich finde das einfach, ja, es ist einfach eine Angst, mit der ich noch nicht im Reinen bin, sagen wir mal so. Und natürlich kommt dann diese klassische Todesspirale. Es gibt aber Methoden, da einfach nicht reinzufallen, ja, oder einfach sich nicht ins schwarze Loch zu begeben. Ja, ganz wichtige Geschichte ist zum Beispiel der Atem. Also es ist diese Panik kannst du, oder generell Panikattacken, Panikzustände, ja, kannst du abfangen mit Atmen, tiefes Einatmen oder klassisch die Hände wie so in der Notfall sitzen, das Sackerl, das in Sackerl atmen, ja. Ich gehe Eisbaden, ist auch irrsinnig gut fürs innere Gleichgewicht, fürs mentale Gleichgewicht. Merke auch, wenn ich im Winter Eisbaden gehe, dass eben so hypochondrische Geschichten oder so generell so Ängste viel weniger da sind. Also es gibt da schon Möglichkeiten.
Und du als Psychologin, was würdest du sagen, welches Muster oder welche Muster sind die gerade irgendwie so ein bisschen am hartnäckigsten sind?
Ich glaube, Ängste generell bei Menschen. Angst ist wirklich ein großes Thema, weil einfach auch medial so viel Angst geschürt wird vor was auch immer. Also schau dir mal eine Werbung an und es rennt ja alles nur über, du bringst die Leute in die Angst oder in den Mangel, damit sie quasi was kaufen. Das heißt, wir sind umgeben von Angst.
Und bei dir jetzt ein Muster so, dass bei dir immer wiederkehrend ist, wo du sagst irgendwie…
Nein, das Hypochondrische. Aber es ist auch spannend, dran zu arbeiten und immer wieder quasi so weiterzukommen und total schön zu sehen, dass wenn dann jemand zu mir kommt und ähnliche Themen hat, bin ich meistens aber, und das sagen alle Psychologen lustigerweise, die auf dem Sektor arbeiten, meistens ist man einfach diese 3 Steps schon voraus und kann dem anderen dann trotzdem dienlich sein oder helfen oder einfach mit seinen Werkzeugen einfach was mitgeben. Ja. Das finde ich wiederum total schön.
Ist es für dich auch manchmal Therapie?
Ja, Therapie.
Oder Aufarbeitung gewisser Themen?
Also man sagt, dass du von jedem Klienten auch was lernst. Beziehungsweise, dass es ein gemeinsames Wachsen ist. Mhm. Es ist aber trotzdem wichtig, dass man die Rolle quasi oder die Position nicht verwechselt, ja. Weil wenn du dann als Psychologe dort sitzt und dem Klienten deine Sachen erzählst, wäre es natürlich ein bisschen. Also gibt es auch, wo dann quasi der Psychologe mehr redet wie der Klient. Aber ja, ich glaube generell, dass jeder Mensch, der in dein Leben kommt und dort ein bisschen länger verweilt, eine Botschaft für dich hat, ja. Hundertprozentig. Mhm.
Ja. Die letzte Frage, bevor wir jetzt gleich zum Kaugummiautomaten kommen, 50 Minuten, die Zeit ist urschnell vergangen. Einer deiner Textzeilen ist, wir haben so viele Wunden und sind trotzdem wundervoll. Mhm. Wo siehst du deine größte Wunde und was findest du am wundervollsten an dir?
Oh, so schöne Fragen heute. Das ist eine wirklich große, große Frage und gute Frage. Meine größte Wunde ist tatsächlich die Angst vom Tod. Mhm. Und das, was ich wundervoll finde an mir, ist, dass ich die Liebe auf die Welt bringen will.
Sehr schöne Abschlussworte des Gesprächs, eines sehr schönen Gesprächs. Und neben uns ist noch nicht ganz vorbei. Neben uns steht jetzt noch ein roter Kaugummiautomat, der auch zwei Seiten hat. Und du entscheidest bitte, an welcher Seite du zuerst drehst. An der Seite mit den bunten Kaugummis drinnen oder mit den Zetteln. Du drehst aber an beiden Seiten. Und kaust dann den Kaugummi und beantwortet die Fragen.
Gut, dann drehe ich zuerst an der Seite mit den Zetteln.
Münze.
Also was?
Auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
So, ein grüner Zettel.
Da jetzt auch drehen schon?
Ja, gerne.
Also es ist ein roter Kaugummi.
Ein bisschen erdbeermäßig, hat noch nie einen Erdbeere gesehen, vermutlich.
Darf ich den schon nehmen?
Unbedingt.
Mhm. 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 Der schmeckt aber gut.
Chemisch.
No. Macht nichts. So, komm. Soll ich halt die Fragen zum Kaugummi vorlesen, oder?
Genau so, das ist der Plan.
Mhm. Besitzt du Kleidungsstücke, die Glück versprechen, wie zum Beispiel Anzüge, Unterhosen, Socken, die du zu ganz besonderen Anlässen trägst? Nein, besitze keine Kleidungsstücke, die Glück versprechen. Tatsächlich nicht. Ich habe so Lieblingsstücke in meinem Kasten, aber nichts speziell, was auf Glück gepolt ist. Möchtest du gern dein Chef, deine Chefin sein? Ja.
Bist du auch in Wahrheit? Ja.
Auf jeden Fall. Zu mir hat jemand letztens gesagt, dass es wichtig wäre, dass ich den Driver-Seat meiner Karriere verlasse. Und daraufhin habe ich das Gespräch freundlich beendet. Schwierig.
Einer der Ratschläge, der mehr ein Schlag als ein Rat ist, oder?
Ja, ja. Mhm. Wortwörtlich impliziert die Work-Life-Balance, dass Arbeit mehr Last als Leben ist. Ist Arbeit für dich Last oder Leben? Leben, weil ich liebe meine Arbeit. Ich liebe alles, was ich tue. Und auch wenn es manchmal wirklich anstrengend ist, aber ich liebe es. Wie oft kommt es vor, dass du etwas tust, um etwas anderes nicht tun zu müssen? Die typische Prokrastinationsfrage. Sehr oft. Also ich tue sehr viele Sachen, um nicht Wäsche zu waschen oder Wäsche zu bügeln oder um den Geschirrspüler auszuräumen. Also ich bin so eine Haushaltsprokrastinationsexpertin. Also für Tipps, ja, folgt mir, meldet euch. Ja.
Ich danke dir.
Ich danke dir.
Alles Liebe. Ich bin unheimlich gefreut, dich persönlich kennenzulernen und war ein sehr extrem gutes Gespräch.
Danke. Dankeschön.
Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten 10 Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miriamlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gern eure Kommentare und Meinung. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um sicher zu gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr Ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.